Aber behinderte Menschen sollten nicht mehr ständig bitte, bitte sagen müssen, um einfach nur ein Herd benutzen zu können. Sondern wenn die Hersteller das nicht selber hinbekommen, dann muss das quasi per Gesetz entschieden werden.
Modern Work to Go. Dein Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Level Up für die Arbeitswelt von morgen. Und ich freue mich heute riesig auf diese Folge. Wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, warum wir diese Folge aufnehmen und worum es heute geht. Und dazu möchte ich direkt mal passenderweise seinen LinkedIn-Beitrag von heute zitieren. Vielleicht wisst ihr dann schon, wer heute mein Gast ist und warum er vielleicht hier ist. Ich lese einmal ganz kurz vor, ich muss dazu meinen Zettel mal in die Hand nehmen. Und zwar, seit über 20 Jahren kämpfe ich für Inklusion. Nicht als Hobby, nicht als Kampagne, sondern weil es notwendig ist. Weil Ausgrenzung Alltag ist, weil Barrieren bleiben, wenn man sie nicht aktiv abbaut. Weil Inklusion kein Zustand ist, sondern tägliche Arbeit. Und die hört nie auf. Es ist frustrierend, wenn dieselben Debatten immer wieder von vorne beginnen. Wenn Menschen so tun, als wäre Inklusion eine nette Idee und kein Menschenrecht. Wenn Rückschritte als Realismus verkauft werden, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Weil ich weiß, wofür ich das mache, weil ich nie die Wahl habe, ob ich betroffen bin. Und weil ich gelernt habe, Veränderung kommt nicht von allein, man muss unbequem bleiben. Das war sein Beitrag von heute und weil wir nicht unbequem bleiben wollen, auch nicht hier in dem Podcast, haben wir dieses Thema Inklusion auch hier draufgepackt. Ich möchte vielleicht noch eine zweite Story ergänzen, bevor ich meinen Gast dann auch gleich in Ruhe vorstelle. Ich bin selber, ich glaube, das ist auch schon gut 20 Jahre her, mit dem Thema Inklusion damals in meinem Praktikum in Berührung gekommen. Das war in einer EV-Abteilung in einem Krankenhaus. Und ich bin damals angerufen worden und der Mensch hatte mir erzählt, dass er sich nicht einloggen kann in seinem System. Und ich dachte mir, okay, gut, habe alles einmal gegengeprüft, habe seinen Login geprüft etc. Hatte alles funktioniert und hatte ihm am Telefon versucht zu helfen. War ja damals mit Bildschirmteilen alles noch nicht so einfach. Und habe gesagt, hey, der Login sollte funktionieren, bitte nochmal probieren. Und er so, ja, probiert's nochmal. Er meldet sich nochmal. Und dann hat er nochmal angerufen und gesagt, hey, es funktioniert nicht. Und dann bin ich hin und dann war er gerade nicht da und habe es selber vor Ort ausprobiert. Und es hatte alles funktioniert. Und dann hatte ich ihm nur einen Zettel da gelassen, hey, funktioniert, viel Erfolg damit und bin wieder weg. Und dann rief er eine Stunde später wieder an. Ich habe gesagt, okay, bitte sitzen bleiben, ich komme vorbei, das verstehe ich gerade nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Arbeitsplatz kein Inklusionsarbeitsplatz war. Der arme Mann war fast blind und hatte eine riesengroße Lupe gebraucht und jemand anderes saß an diesem PC und hatte ihm die Vergrößerung weggenommen. Das wusste ich natürlich nicht und da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Inklusion am Arbeitsplatz in Berührung gekommen und fand das sehr inspirierend, weil so Kleinigkeiten dann natürlich schon eine große Einschränkung sein können und ich natürlich damals auch der Annahme unterliegen habe, hey, er muss sich doch einfach nur einloggen und das geht doch ganz einfach. War natürlich nicht so einfach für ihn, wenn man ihm die Vergrößerung wegnimmt. Und weil das so viele kleine Alltagsgeschichten sind, die, glaube ich, viele Menschen jeden Tag erleben, müssen wir das Thema Inklusion immer wieder auf den Tisch bringen und darüber sprechen. Und dazu habe ich, ja, den Raul Krauthausen hier, der, ich weiß gar nicht, was man alles über ihn sagen soll. Ich habe ihn vor über 20 Jahren schon auf YouTube gesehen. Er ist YouTuber, er ist Podcaster, im Aufzug, er ist Buchautor, mehrfacher Buchautor, aber ein Buch werden wir heute auch sprechen, was 2 Jahre alt ist, wo es darum geht, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, der findet Ausreden. Er hat auch ein Kinderbuch geschrieben, um es Kindern näher zu bringen. Er ist bei Sozialhelden aktiv und ich glaube, er kann sicherlich gleich noch ein bisschen mehr ergänzen, aber ich sage jetzt erstmal, hallo Raul, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Soweit alles richtig, würde ich sagen.
Alles richtig, das ist super. Genau, war die längste Einleitung, die wir, glaube ich, je hatten. Sorry dafür. Aber jetzt gehört die Bühne ganz, ganz dir. Ich habe eben gerade deinen LinkedIn-Beitrag schon ein bisschen zitiert. Das impliziert, glaube ich, schon so ein bisschen, was dir Energie gibt. Aber ich stelle all meinen Gästen hier immer die Standardfrage, was ihnen Energie bei der Arbeit gibt. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, was dich jeden Tag seit so vielen Jahren antreibt, sich für diese vielen Themen einzusetzen.
Ja, da gibt es, glaube ich, keine einfache Antwort. So ungefähr so wie die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen? das ist nicht so, dass mich irgendwie ein Blitz traf und ich seitdem aus den Vollen schöpfe oder seitdem genau weiß, was ich will. Sondern das sind einfach ganz oft so die Verquickungen von Gelegenheiten, Umständen und so, die mich dahin gebracht haben. Ja, und warum macht man das? Warum mache ich das? Einmal natürlich, um meine Miete zu bezahlen. So von Luft und Liebe kann man sich ja auch nicht ernähren. Aber schon auch, weil Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke, da kann man noch was machen. Ja, da muss man noch irgendwie was bewegen, da muss man das verändern. Es kann so nicht bleiben. Behinderte Menschen werden so selten angehört, gesehen, ernst genommen, dass ich das einfach als selbstbehinderter Mensch auch fast täglich erlebe. Und ich würde mal sagen, aus dieser Wut wurde dann Zorn und die habe ich dann irgendwann kanalisiert in Arbeit.
Ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Motivation, beziehungsweise ist eine schöne Motivation, die auf jeden Fall so lange da ist, wie der Zustand wahrscheinlich auch schlecht ist. Damit er nicht so schlecht bleibt, wollen wir hier in dem Podcast das Thema mal ein bisschen auf den Tisch bringen, hier zumindest
Ich
bei
sage
Modern
immer, ich
Work2Go.
arbeite an meiner eigenen Arbeitslosigkeit, bis das Problem gelöst ist.
Schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Vielleicht können wir jetzt ein Stück dazu beitragen. Thema Inklusion hat ja viele Aspekte. Jetzt kann man am Arbeitsplatz darüber sprechen, wie der Arbeitsplatz selbst zu gestalten ist. Jetzt kann man darüber sprechen, dass das Gebäude entsprechend angepasst wird und so weiter. Wir möchten uns heute aber hier mal so ein bisschen über das Thema Software unterhalten. Da kam jetzt in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz raus. Im Juni wurde das verabschiedet. Das hat sehr viele Details, dass jetzt vor allem Softwarelösungen viel barrierefreier sein müssen und vor allem gerade sowas wie Banking, Shopping, aber auch interne Systeme in den Organisationen daran angepasst sein müssen. Damit wirst du bestimmt in Berührung gekommen sein. Was denkst du darüber?
Also, es ist überfällig, ne, würde ich mal sagen, dass wir uns mit dem Thema Verpflichtung der Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit beschäftigen. Das ist ja das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und ich als behinderter Mensch finde es schon ehrlich gesagt problematisch, dass wir uns erst 2025 damit beschäftigen. Und vor allem, dass es wirklich nur dieses Gesetz Automaten und digitale Produkte meint. Und nicht Gebäude, nicht die McDonald's-Filiale, nicht das Kino, nicht das Theater, sondern wirklich nur Apps, Websites und Automaten. Und das sind in der Regel die Dinge, die man auch am schnellsten barrierefrei bekommt. Das heißt, aus der aktivistischen Behindertenperspektive, das ist das Bare Minimum, was der Gesetzgeber der Wirtschaft abverlangen konnte. Aber es ist nicht das, was behinderte Menschen wollen. Es ist ja nicht so, dass behinderte Menschen nur am Computer sitzen oder nur digitale Produkte benutzen. Und sondern es ist schon auch so, dass behinderte Menschen natürlich genauso einen Arbeitsplatz besuchen, der in einem Gebäude ist in der Regel. Dass sind Menschen mit Behinderung Produkte benutzen, die nicht digital sind. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen und da beschäftigt sich niemand mit, dass blinde Menschen große Herausforderungen haben, diese Herde, diese elektrischen Herde, die alle nur noch Touchscreens haben, zu benutzen. Ne? Oder
Stimmt, ist ein ganz großes Problem, ja.
jede scheiß Waschmaschine hat jetzt ein Touchscreen. Einfach wahrscheinlich, weil es in der Produktion billiger ist. Aber blinde Menschen haben echt ein Problem, diese Dinger zu benutzen. Und wenn da keine Verpflichtung gibt, also dann wird es auch nicht passieren. Deswegen, gerade wenn wir über das Thema Inklusion und Barrierefreiheit sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Zeit der Charity auch vorbei. Also jetzt, glaube ich, sind es nur noch Gesetze und Sanktionierungen, die hier helfen würden. Aber behinderte Menschen sollten nicht mehr ständig bitte, bitte sagen müssen, um einfach nur ein Herd benutzen zu können. Sondern wenn die Hersteller das nicht selber hinbekommen, dann muss das quasi per Gesetz entschieden werden.
Ja, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Also, das ist, also ich merke auch, also wenn ich jetzt gerade an meine Kindheit denke, es gab viel mehr Produkte, die natürlich haptischer waren. Und es gab häufiger mal Produkte, wo zumindest Blindenschrift oder Zeichen dran waren, dass man sich mal orientieren konnte. Das ist ja heutzutage echt seltenheitswert, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke, wo das noch, gerade mal Touch ist ja eh außen vor, aber auch bei anderen Geräten ja kaum noch irgendwie vorhanden oder mitgedacht. Meinst du, es ist nur das Nötigste dann gemacht worden? Also ist jetzt auch die Frage, was hat sich denn jetzt wirklich geändert? Also, dass man die Software jetzt auch mal ein bisschen mitdenkt, ist natürlich schön. Natürlich muss auch das Gebäude erstmal auch dafür passen, damit ich ins Gebäude reinkomme und überhaupt erstmal an diesen Arbeitsplatz kommen kann, damit ich auch theoretisch am Rechner arbeiten könnte. Aber merkst du denn, dass sich seit Juni auch grundlegend etwas geändert hat? Oder denkst du, es ist auch der erste Anstoß?
Also erstmal, ich bin ja nicht sinnesbehindert. Barrierefreie Digitalisierung, beziehungsweise Digitales barrierefrei zu machen, betrifft ja vor allem Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung. Ne? Das heißt, jemand, der blind ist, sollte die Gelegenheit haben, die Website auch akustisch oder haptisch zu erleben oder die App. Und jemand, der gehörlos ist, sollte die Möglichkeit haben, Videos zum Beispiel oder Sprache mit Untertiteln oder Transkription oder Gebärdendolmetschung zu konsumieren. Ich als Rollstuhlfahrer kann zu einer barrierefreien Website relativ wenig sagen, so wie du wahrscheinlich als laufender Mensch auch nicht. Deswegen würde ich jetzt als Verbündeter von sinnesbehinderten Menschen wahrscheinlich vermuten, dass nicht genug passiert, auch obwohl es gesetzlich verpflichtet ist. Es gibt jetzt Möglichkeiten der Abmahnung, ne? Also dass ich jetzt quasi mich beschweren kann, wenn die Rathaus-Website nicht barrierefrei ist oder wenn mein Mobilfunkanbieter keine barrierefreie Lösung hat. Ob das dann aber am Ende zu einer Verbesserung des Produkts führt, werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten mitbekommen. Der Aufschrei ist irgendwie meiner Ansicht nach noch ein bisschen zu laut aus der Privatwirtschaft, weil die DSGVO-Verordnung hat ja auch geklappt. Ja, also wir müssen schon auch ein bisschen aufpassen, wann wir einknicken, wenn sich die Privatwirtschaft beschwert. Und ich denke, da ist noch lange nicht zu Ende.
Ja, hängt wahrscheinlich viel mit der Anzahl der Betroffenen am Ende des Tages auch zusammen und wie laut die eine und die andere Stimme ist. Du hast ja auch nicht ohne Grund dein Buch geschrieben, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet eine Ausrede. Und ich glaube, bei dem Thema spricht man sehr häufig über Ausreden. Jetzt könnte ich auch anfangen und sagen, ja, häufig ist Software nicht nur ein Stück Software, wo man einfach selbst Hand anlegen kann, sondern häufig ist man in irgendeinem Ökosystem aktiv, ist abhängig. Dann baut man eine Mobile-App, dann ist man abhängig von Google oder von Apple. Da gehen dann bestimmte Dinge plötzlich nicht. Also man kommt sehr schnell in so eine Diskussion, wo man sagen kann, es ist zumindest herausfordernd. Haben wir auch schon erlebt. Also wir hatten vor ein paar Jahren auch so ein Projekt gestartet, mit Krankenkassen zusammengearbeitet haben, wo wir gesagt haben, wir müssen mehr für unsere Software tun und wollen da was machen. Wir wissen aber gar nicht, was wir tun müssen. Also haben wir gefragt, haben unsere Kunden versucht zu fragen, könnt ihr uns mal helfen? Können wir mal bitte reale Beispiele sehen? Und auch da haben wir gemerkt, dass es dann technische Grenzen gab, die wir letzter Instanz gar nicht umsetzen konnten. Und ob das jetzt eine Ausrede ist oder ob das eine technische Limitierung ist, sei nochmal dahingestellt. Aber schön ist es nicht, weil wir automatisch durch unsere Software es ermöglicht haben, dass nicht alle Menschen daran teilhaben konnten. Und das war ein Ziel von uns, dass alle Menschen daran teilhaben konnten. Was denkst du darüber, wenn sowas aufkommt? Ist es?
Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass sich da nicht ausreichend damit beschäftigt wurde. Weil Google und Apple sind keine Gründe gegen Barrierefreiheit. Im Gegenteil, gerade Apple ist bekannt dafür, dass sie schon sehr tief in ihrer Betriebssystemkern verankert haben, dass Barrierefreiheit vorgesehen ist. Apps werden geprüft, bevor sie in den App Store freigegeben werden, ob sie einigermaßen barrierefrei sind. Da sind schon sehr hohe Qualitätsstandards drin. Und es scheint dann eher das so zu sein, dass die ProgrammiererInnen keine Lust haben, sich mit diesen Standards, die entwickelt wurden, auseinanderzusetzen oder eben auf sie anzupassen. Und ja, es ist Arbeit. Aber stellen wir uns doch mal vor, im Umkehrschluss, wir würden genauso diskutieren, Brandschutz. Ja, also wir planen ein Gebäude und dann auf einmal müssen wir Brandschutzauflagen erfüllen und das ist natürlich auch super anstrengend und kompliziert und so. Und wenn es so ein Akt der Freiwilligkeit bleibt, dann wird es halt keiner machen. Aber dadurch, dass wir eben alle verpflichtet sind, Brandschutzauflagen zu erfüllen, in jedem Zimmer inzwischen Rauchmelder sein muss, dann macht man es halt, was für alle gilt. Und natürlich sollte nicht derjenige benachteiligt werden, der Erste oder der Einzige ist. Aber weil es eben für alle gilt, entsteht auch ein Markt. Ja, dann entsteht ein Markt für Beratung, es entsteht ein Markt für Entwicklung, es entsteht ein Markt für Lösungen, um barrierefreie Software leichter entwickeln zu können, der vorher gar nicht entstanden wäre, wenn es nur einzelne Akteure wären.
Ja, es ist. Da hast du auf jeden Fall komplett recht. Also die Ausreden sind natürlich immer Ausreden und das darf nicht so bleiben. Deswegen reden wir ja auch gerade miteinander und deswegen bist du so aktiv. Vielleicht nochmal so ein bisschen aufmachend, was sind so die typischen Ausreden, die du immer wieder erlebst, gerade hier in Deutschland? Also du hast jetzt Apple gerade schon als Paradebeispiel, also ich wollte jetzt eben Apple nicht irgendwie angreifen, sonst war jetzt einfach nur so dahingesagt. Ich weiß, dass Apple super viel macht, ich weiß, dass andere Hersteller zum Glück super viel machen. Da können wir gleich nochmal ein bisschen über die Technik sprechen, auch wenn wir Richtung KI dann gehen. Was sind so typische Ausreden, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst?
Na, oft ist so die Ausrede, na, wir haben halt keine Kunden mit Behinderung. Und ich glaube, da haben wir halt so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also, ihr habt halt keine Kunden mit Behinderung, weil eure Produkte nicht barrierefrei sind. Und deswegen wisst ihr das gar nicht, dass ihr auch Kunden mit Behinderung hättet haben können. Und viele Lösungen, die man entwickelt, das ist auch keine Raketenwissenschaft. Die sind dann wirklich manchmal Kleinigkeiten, die man anpassen kann, anpassen muss. So oft wie Firmen ihre Websites aktualisieren oder Kampagnen fahren, die alle 3 Monate irgendwie geändert werden, da kann man das auch schon mal langsam mitdenken. Und gerade Apps, wo es so viele verschiedene Bildschirmgrößen gibt, sind schon von der DNA oft so gebaut, dass man auch Schriftgrößen verändern kann, weil man eben nicht vorhersehen kann, welche Bildschirmgröße der Anwender hat. Und das ist schon auch alles, nennt sich dann Responsive Design, so gebaut, dass es verschiedene Ausspielwege geben kann von der gleichen Information. Und dann ist es auch gar nicht mehr so weit entfernt, ob ich mir die Website anzeigen lasse oder vorlesen lasse. Technisch gesehen ist es am Ende die User-Entscheidung und nicht die EntwicklerInnen-Entscheidung. Und da kann man die Grundlagen für legen, ist dann oft auch aufgeräumterer Code. Es ist auch nachvollziehbarer Code, es ist auch für Suchmaschinen leichter identifizierbarer Code, sodass es mehrere sekundäre Gewinne gibt. Ein ganz simples Beispiel. Wir haben uns da vielleicht alle schon mal dabei erwischt, wie wir auf einer Website die Schriftgröße größer gemacht haben. Einfach weil, keine Ahnung, das Kleingedruckte zu klein war. Oder bei vielleicht unsere Eltern, die älter sind als wir, plötzlich eine Brille haben und dann standardmäßig die Schriftart ihres Computers höher gemacht haben. Und es gibt Websites, die sehen dann halt doof aus.
Ja, und, definitiv,
Genau, und das liegt eben daran, dass sie nicht darauf ausgelegt sind, dass man als User entscheiden sollte, welche Schriftgröße die richtige ist. Es gibt aber auch Websites, die gut aussehen. Und das sind in der Regel die neueren Websites.
Ja, jetzt trifft man natürlich sehr stark auch in das Thema Digitalisierung in Deutschland dann ganz schnell ab. Digitalkompetenzen so im Moment. Die Website sieht halt nicht gut aus, weil halt häufig die Digitalkompetenz fehlt, eine gute Webseite zu bauen.
Ist das so? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das erzählt man sich gerne über Deutschland, dass wir alle nicht so digital tech-affin sind. Aber es gibt ja auch großartige Agenturen und es gibt ja auch schon sehr, sehr gute Leute.
Definitiv. Aber ich glaube, wir haben immer noch, auch gerade in der Verwaltung und so weiter, hohen Nachholbedarf. Also da merke ich ja selbst als Mensch ohne Einschränkung, dass es manchmal schon kompliziert ist, weil Prozesse sehr häufig digital unterbrochen werden, Dinge dann doch plötzlich mal ausgedruckt werden müssen und so weiter.
Genau, da reden wir über Customer Journeys und so, ne? Das stimmt. Aber so Behörden-Websites müssen schon länger barrierefrei sein. Die haben auch inzwischen fast alle irgendwelche Erklärungen, wie weit sie sind und dass sie irgendwie da und da noch dran arbeiten und so. Ich würde sagen, dass die Behörden sogar besser sind als die Privatwirtschaft. Ich weiß nicht, wie die Website von Vodafone gerade performt, wenn es um Barrierefreiheit geht.
Das können wir gleich mal im Nachgang prüfen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so an unsere Software, die wir hier einsetzen bei Cybert denke, jetzt haben wir über 100 Tools hier im Einsatz, weil da auch teilweise wirklich einzelne App für einzelne Auswertungen entwickelt werden und so weiter. Jetzt weiß ich gar nicht, in welchem Stand wir da bei jeder einzelnen Applikation am Ende des Tages sind. Jetzt kommt ein ganz großer Gamechanger auch auf den Markt. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern du da jetzt auch schon bisher von profitiert beziehungsweise damit in Berührung gekommen bist, das Thema KI. KI macht natürlich Dinge, die theoretisch gesehen sehr vom Vorteil sind. Also zum Beispiel Spracheingaben sind deutlich besser, Dinge sich vorlesen zu lassen. Ich denke an das Google AI Studio, wo man mittlerweile auch eine Kamera einfach nur hinhalten muss und kann sagen, hey, was siehst du? Und Google beschreibt einem das zum Beispiel. Das kann theoretisch gesehen sehr hilfreich sein, könnte aber auch dazu führen, dass die Hersteller sagen, ja, kann man ja damit KI alles lösen. Ich muss das ja gar nicht mehr lösen. Was denkst du darüber?
Also KI ist doch mal wirklich ein ganz eigener Podcast wert wahrscheinlich. KI ist ein so großes, fundamentales Thema, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir noch überhaupt nicht absehen und ahnen können, was da auf uns zukommt. Ich mache die Beobachtung, dass KI sehr schnell für Dinge herhält, die wir als Menschen keinen Bock haben zu lösen. Ne, also da wird dann quasi gesagt, ja, Untertitel ist viel Arbeit, aber es macht ja jetzt die KI. Aber wir stellen uns nicht mehr die Frage nach der Qualität. Also wie gut ist denn dann der Untertitel, den die KI gemacht hat? Und ja, KI kann uns 90% der Arbeit abnehmen. Aber die verbleibenden 10% müssen schon noch Menschen machen. Und das ist eigentlich bei fast allen anderen Dingen auch so. Ich kann nicht mit einem Prompt die 100% perfekte Antwort bekommen. Und wir oft erwischen uns dabei, dass wir dann bei einer Antwort von einer KI dann doch diesen Text nochmal putzen, ja, oder glattbürsten oder die komischen Gedankenstriche rausstreifen oder die Emojis löschen. Einfach weil so schreibt man halt nicht. Und ich warne so ein bisschen davor zu glauben, dass die KI unsere Probleme löst, aber sie kann uns sehr, sehr gut unterstützen. Und das, was du gerade gesagt hast, wenn Firmen sagen, ja, das macht ja dann alles die KI wird noch viel, viel mehr machen. Und das ist tatsächlich die Frage, brauchen wir in Zukunft noch Websites? Es ist tatsächlich die Frage, brauchen wir in Zukunft noch Apps? Es ist die Frage, wo speichern wir eigentlich Inhalte und wenn ja, wie? Wie funktioniert eigentlich KI-optimierte Sprache? Also wenn wir, angenommen, wir produzieren Inhalte in unseren Firmen, Redaktionen, was auch immer. Machen wir die jetzt suchmaschinenoptimiert oder KI-optimiert? Und es gibt ja gar keine Regeln im Moment. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Frage, ob so ein komisches, einfaches Interface wie das von Gemini oder ChatGPT wirklich die Antwort jetzt auf alles sein soll. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, es wird gerade sehr, sehr viel in KI investiert. Jedes scheiß Produkt hat sich für irgendeinen KI-Agenten. Aber es ist selten ein besseres Produkt geworden dadurch. Deswegen ist es wahrscheinlich wie mit ganz vielen anderen Dingen auch gerade total overhyped. Und es wird aber bleiben. Und es wird fundamentale Dinge verändern. Aber ich glaube nicht so, wie wir uns gerade den Kundenservice-Agenten vorstellen auf unserer Post-Website oder so. So wird es ja, nicht sein.
Das sind, glaube ich, noch die sehr einfachen Lernanfänge.
Das ist so wie dieser Karl Klabber von Microsoft.
Ja, genau. Das ist genau die Art. Also es funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Auch da hängt es natürlich
meistens
wieder mit den
schlecht.
Daten
am
zusammen.
Meistens schlecht. Am Ende lernst du immer deine Menschen, der das Problem löst.
Immerhin löst es noch jemand. Das ist ja schon mal so ein bisschen ein Vorteil. An manchen Stellen kommt man auch durch den KI-Assistent kaum noch zu einem Menschen. Aber da hängt es wirklich sehr stark davon ab. Also wir nehmen ja beide gerade einen Riverside auf. Ich glaube, du persönlich nimmst auch einen Riverside auf. Der KI-Assistent von denen ist wirklich sehr gut, muss ich mal sagen. Also da selten, dass man am Ende wirklich einen Menschen noch braucht. Also die haben da wirklich ihre Daten sehr, sehr gut gefüttert. Aber vielleicht auch eine Ausnahme.
Ja, weiß nicht, ich heiße Raue Krauthausen. Du kannst mal gucken, wie oft da Frau Krauthausen rauskommt.
Oh ja, okay.
Beim Transkript. Also, wie gesagt, der Teufel steckt im Detail, aber ja, 90%, das ist großartig. Das ist viel besser als YouTube automatische Untertitelung. Das ist viel besser als alles, was wir vorher gesehen haben. Dragon Dictate, all diese ganzen Dinge, die wir vorher für Tausende von Euro gekauft haben, kannst du in die Tonne kloppen. Also, Whisper AI von OpenAI ist einfach fantastisch. Absolut, ja. Aber das ist immer noch nicht die Lösung.
Nee, es ist definitiv nicht die Lösung. Es ist vielleicht eine Richtung, in die wir gehen können, die wir ausbauen können. Vielleicht ist Technik eine Antwort. Also gerade wenn wir natürlich dann über Technikberufe auch reden. Ich hatte neulich einen Vortrag zum Thema Hyperpersonalisierung im Intranet gehalten. Ihr werdet das sicherlich alle kennen, so klassisch Intranet. Da werden News drin geschrieben, meistens so Wall of Text, sehr lange Texte. Und meistens hat man dann irgendwann angefangen, dass man sich die dann halt per Browser vorlesen konnte, etc. Und dann endete eigentlich schon die ganze Geschichte der Barrierefreiheit in dem Moment oder den meisten Kunden so vor 5, 6, 7, 8 Jahren kenne ich das noch. Und bei dem Thema KI ist es jetzt halt möglich, diesen Text, den jemand geschrieben hat, dann in verschiedenen Ausgaben auch herauszugeben. Ob das dann eine Zusammenfassung per Sprache ist, ob ein generiertes Video daraus kommt mit Untertitel, ob es auch in verschiedene Sprachen übersetzt wird. Theoretisch könnte die KI das sogar in Blindenschrift übersetzen, damit der oder diejenige das auch lesen kann. Das sind natürlich Möglichkeiten, die gab es so vorher nicht, beziehungsweise die gab es natürlich schon, sind aber natürlich so aufwendig, wenn ich diese Palette umsetzen möchte, dass ich das intern eigentlich zeittechnisch gar nicht abbilden könnte. Und KI ermöglicht mir das natürlich und ermöglicht dann natürlich auch eine Teilhabe von allen Personen viel, viel einfacher. Das heißt, ich als Organisation habe eigentlich noch weniger Ausreden, Menschen mit einer Einschränkung gar nicht erst einzustellen. Also ich kann die einstellen, weil ich kann ja auch alle Informationen sauber verteilen. Und vielleicht treffe ich nicht die 100% durch KI, aber ich habe eine Chance, mit den Leuten daran zu arbeiten, dahin zu kommen. Richtig?
Ja, nein. Also auch da wieder, der Teufel steckt im Detail. Ich erinnere mich an die Corona-Pandemie, wo wir plötzlich alle im Homeoffice saßen und auf Zoom Coworking oder Homeoffice gemacht haben. Und Zoom war eine der Tools, wo behinderte Menschen auch vor der Corona-Pandemie öfter ihre ArbeitgeberInnen gefragt haben, hey, könnte ich nicht, mir geht's gerade nicht so gut von Remote arbeiten. Und dann haben ArbeitgeberInnen einem gesagt, nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Und auf einmal kommt die Corona-Pandemie und jetzt machen es alle. Ja? Und das führt aber jetzt leider dazu, dass wenn ich als Mensch mit Behinderung mich bei einem ArbeitgeberInnen bewerbe und der Arbeitgeber hat aber keinen Aufzug, dann mir gesagt wird, ja, Sie können ja online mitarbeiten. Und dadurch wird die Digitalisierung zu so einer Art digitalen Katzentisch.
Okay, verstehe.
Weil behinderte Menschen natürlich auch das Recht haben, sich auszusuchen, ob sie zu Homeoffice machen wollen oder ins Büro gehen möchten. Es gibt für beides gute Gründe, das zu tun. Aber es darf nicht sein, dass nur behinderte Menschen oder behinderte Menschen nur digital sein dürfen. Und wir uns dann damit wieder auch von der Verantwortung freimachen, als ArbeitgeberInnen keinen Aufzug bauen zu müssen, weil es gibt ja Zoom. Ein anderes Beispiel, ich arbeite viel mit Medienhäusern zusammen und auch viel mit Unternehmen, die auch gerade auf der Suche sind nach KI-Lösungen zum Thema Barrierefreiheit. Und jede Woche lese ich irgendein Projekt von irgendeinem KI-Avatar, der in Gebärdensprache kommuniziert. Und ich weiß nicht, wie viele Ingenieurinnen, ProgrammiererInnen, ich sag's jetzt mal so hart, sich einen darauf runterholen, wie cool sie KIs bauen können. Aber es ist offensichtlich, dass sie sich oft mit Gebärdensprache gar nicht auseinandergesetzt haben. Weil Gebärdensprache ist keine 1:1 Übersetzung von Worten, so wie Deutsch-Englisch oder so. Oder Blindenschrift ist so noch viel einfacher zu übersetzen, weil das ist Buchstabe für Buchstabe. Das ist in Sekundenbruchteilen, könnte ich da das automatisiert machen. Aber gerade Gebärdensprache ist eine ganz eigene Sprache. Und es ist eine dreidimensionale Sprache mit eigenen Metaphern, mit eigener Grammatik. Die kann ich nicht Wort für Wort automatisch übersetzen mit einem Avatar. Und ich kann auch nicht einen Handschuh anziehen, der die Gebärde, die ich mit den Händen mache, plötzlich in Sprache oder Schrift übersetzt. Wer das glaubt, der hat sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt. Und deswegen ist es eben doch so wichtig, da auch ein kulturelles Verständnis zu haben und nicht nur die reine technische Energie und Faszination für das Thema. Zum Beispiel oft, das ist auch so, leider auch ein bisschen tabu, aber Menschen, die gehörlos sind, in der Regel auch im Lesen von Schriftsprache nicht so gut sind. Weil die Schriftsprache basiert auf der Lautsprache. Und wenn ich das einfach nicht höre und nicht gelernt habe, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach, ich habe es ja nicht gelernt, dann kostet es sehr viel Kraft, viel mehr Kraft als uns, Schriftsprache in Lautsprache und Sprache umzuwandeln. Und deswegen sind Untertitel auch nicht immer die Lösung.
Ja, das sind jetzt sondern so viele Facetten drin. Ja. Das sind auf jeden Fall unfassbar viele Facetten drin. Was ich mich jetzt immer frage, ist, wie kriegen wir es noch mehr hin, dass sich Leute damit beschäftigen? Jetzt ist total, also wenn du darüber sprichst, alles total einleuchtend, dass in dem Moment die Gebärdensprache nicht so einfach, also jetzt sind wir natürlich auch in Deutschland, Ingenieurstandort, wir lieben Technik, wir bauen immer gerne Technik für irgendwelche Probleme. Manchmal verliebt man sich dann mehr in die Technik als in die Lösung für den Kunden raus. Ja. Ein bisschen overengineert, ja, das ist durchaus ein Problem, wie wir Produkte bauen, aber das mal eben hingestellt. Jetzt sagst du natürlich, klar, jemand, der nicht hören kann, hat natürlich Probleme dann vielleicht auch beim Lesen. Wir haben ja auch LRS, wenn Kinder LRS zum Beispiel haben, aber man ja auch sehr viel erstmal in der Lautsprache, um da hinzukommen, damit sie nachher schreiben können. Und wie kriege ich es hin, dass wenn jetzt Organisationen, jetzt nehme ich einfach mal so eine ganz klassische deutsche Organisation, so wie wir bei Seibert, 500 Leute groß, Inhaber geführt, wie kriege ich es jetzt hin, dass Leute sich mit all diesen kleinen Facetten auch auseinandersetzen und auch nicht wir in so einen Mechanismus abdriftet mit, ja, wir haben doch jetzt Untertitel und ach ja, die KI kann doch jetzt hier die Gebärdensprache übersetzen etc., das lösen wir schon irgendwie alles, wenn es dann da ist, sondern wie schaffe ich es, dass ich das wirklich in die Köpfe reinkriege und auch diese vielen Feinheiten in diese Köpfe reinkriege. Brauchst mehr Gesetze wie das Brandschutzgesetz, wo wir uns ja auch alle immer wieder rumlaufen durch die Gebäude und ständig Rauchmelder prüfen, Wege prüfen, ob irgendwas im Weg liegt. Muss es das auch mehr geben, damit das möglich wird?
Ja, das ist die große Version. Ja, muss es mehr geben. Und zumal, weißt du, so ein Gebäude ist halt irgendwann mit dem Aufzug ausgestattet oder mit einer Rampe. Und die bleibt ja dann in der Regel auch 20, 30, 40 Jahre, solange das Gebäude existiert. Und so ähnlich müssen wir das eigentlich auch bei Software denken. Nur eben, dass Software sich mäßig schneller aktualisiert. Wir haben ein Betriebssystem für 3 Jahre und dann kommt ein Update. Und wir müssen das quasi immer weiter, immer wieder neu mitdenken, in der Hoffnung, dass es dann eben auch immer besser wird. Also dass wir diesen Markt, die Erfahrung auch quasi pflegen und auch kultivieren. Und das Ganze steht und fällt am besten, am ehesten mit Mitarbeiterinnen, die selber eine Behinderung haben. Es ist relativ mühsam, als nicht betroffene Person zu mutmaßen, was jemand braucht, der gar nicht im Betrieb arbeitet, zum Beispiel. Oder wenn ich keinen Kundenkontakt habe, der das braucht, ich kann nicht ins Blaue hinein entwickeln. Das muss schon relativ konkret sein, dann vielleicht auch mit Erfahrungsberichten. Und die besten Fortschritte machen jede Firma, die wir beraten, die eigene Menschen dann auch haben, die das im Team, die das testen und das und auch benutzen und auch Feedback geben. Wir haben eine Zusammenarbeit gemacht mit einem großen deutschen Automobilhersteller, die natürlich auch die Frage haben, wie können wir unsere Fahrzeuge barrierefreier machen. Ist auch ein Milliardenmarkt, wird viel gemacht, viel geforscht, viel gebaut. Und dieser eine Hersteller hatte die Frage, können wir das nicht in-house? Können wir nicht diese ganzen Umbauten, die normalerweise an Fahrzeugen gemacht werden, bis zu einem bestimmten Punkt nicht auch in-house lösen? Und dann haben sie angefangen, in ihren eigenen Unternehmen mal zu schauen, haben wir eigentlich rollstuhlfahrende Kolleginnen, die auch gerne unsere Marke fahren. Meistens fahren sie ja dann auch die Marke. Und fragen die einfach, was sie sich wünschen für ihr Fahrzeug. Und das sind dann so Banalitäten. Ne? Zum Beispiel ein Sitz, der sich dreht, damit man leichter einsteigen kann. Ist inzwischen ein Komfortmerkmal in vielen Fahrzeugen. Oder ein Kratzschutz an der Tür, wenn ich mit meinem Rollstuhl nah an die Tür heranfahre, dass ich nicht aus Versehen in mein teures Auto einen Kratzer mache. Ist inzwischen Bumper an der Tür. Dieser Autohersteller, der bewirbt es sogar jetzt mit Komfort-Features und nicht mit Adaptive-Features. Weil es gibt auch alte Menschen, die gerne einen drehenden Sitz haben, sich selber niemals als behindert betiteln würden. Es gibt alte Menschen, die sind halbseitig gelähmt und fahren Auto, sind aber vom Mindset her halbseitig gelähmt, weil sie alt sind und nicht, weil sie behindert sind. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, mit was für einer Neugier und Perspektive man an dieses Thema rangeht. Und es gibt eigentlich keine Barrierefreiheit, die nicht betroffene Menschen einschränkt. Also wie oft benutzen wir Features, die ein Barrierefreiheitsfeatures sind, in Produkten, obwohl wir gar nicht die Hauptzielgruppe dafür sind. Also der Aufzug am Hauptbahnhof ist jetzt nicht erfunden worden für Menschen mit Gepäck, sondern der ist erfunden worden für Menschen, die keine Treppen gehen können. Meistens Menschen im Rollstuhl oder Familien mit dem Kinderwagen. Oder die Rampe nutzt natürlich auch der Postzusteller für seine Sackkarre. Die Untertitel auf Netflix, wenn wir Squid Game gucken, gucken wir auch gerne. weil wir kein Koreanisch sprechen.
Definitiv. Also es gibt viele Facetten in dem Bereich. Trotzdem ist es eigentlich wieder die alte Leier, mit dem Kunden zu reden, zu gucken, was braucht der Kunde. Und in dem Fall rede ich mich natürlich auch ganz
viel über interne Kunden. Genau, interne Kunden gibt es ja auch.
Genau, also in dem Fall interne Kunden, was brauchen die am Ende des Tages? Und das zeigt wieder, wir müssen da auch viel mehr einfach drauf zugehen und einfach mal nachfragen, sagen, setz dich mal neben mich oder komm mal her, zeig mir das, wie du das benutzt, was du jetzt für Herausforderungen hast und dann können wir daran arbeiten. Aber es ist halt häufig die Frage, trifft man alle Kunden? Hat man alle im Blick? Und häufig ist leider in dem Bereich die Antwort, nein, ist sie leider nicht.
Aber
ich nochmal trotzdem die...
Was ich also ja? abgefahren finde, es sind meistens Customer Journeys. Und es ist, barrierefrei hilft wirklich auch nicht Betroffenen. Und jeder Klick, den ich spare, ist wahrscheinlich schon gut. Und es gibt manchmal so Anwendungen, wo ich denke, warum ist das jetzt nicht in einem Fenster alles abgehakt? Warum muss ich jetzt nochmal auf Weiterklicken, um dann nur einmal eine Information zu hinterlassen und dann wieder auf Weiter zu klicken? Wenn du verstehst, was ich meine, es sind ganz oft auch so simple Dinge. Wir können auch einfach mal unsere Großeltern an den Computer setzen und sie fragen, wie sie das Produkt benutzen und stellen fest, wie overengineered die Dinge sind. Mein Lieblingsbeispiel ist übrigens Websites von Parteien. Also, ne, egal welche SPD, CDU, wie sie alle heißen. Und die sind alle irgendwie verpflichtet, ihr Wahlprogramm in einfacher Sprache zur Verfügung zu stellen. Also für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Und was machen die? Die machen dann das Wahlprogramm, die warten, bis ihr Wahlprogramm fertig ist und geben das dann dem Übersetzungsbüro, das es dann in einfache Sprache macht und dann als PDF zum Download anbieten. Soweit klingt es erstmal vernünftig. Aber jetzt stelle ich mir doch mal vor, ich bin jemand mit Trisomie 21 und setze mich jetzt also an die Website und gehe auf spd.de und suche jetzt das Wahlprogramm. Und dann finde ich das vielleicht als PDF-Dokument zum Runterladen. Ich klicke drauf und dann öffnet sich der Adobe Acrobat Reader. Ich bin also in einem ganz anderen Programm plötzlich, nicht mehr im Browser. Dann bin ich in einem ganz anderen Programm und will dann zurück. Also wie viele Mediensprünge, Brüche habe ich denn hier gemacht? Und das zeigt so ein bisschen, dass das alles viel zu kompliziert gedacht wurde. Warum ist es ein PDF-Dokument? Warum ist es nicht einfach eine Standard-Website, sodass ich mit dem Browser-Back-Button auch wieder zurückkomme? Oder warum ist nicht die ganze Website eigentlich in einfacher Sprache? Und wir glauben halt, dass das mit so einem PDF getan ist. Aber eigentlich muss die ganze Customer Journey dann auch barrierefrei sein. Und einfache Sprache muss nicht aussehen wie Kindergarten, ja, sondern einfache Sprache ist tatsächlich etwas, wenn sie gut gemacht ist, dass sie nicht auffällt und wir alle Inhalte besser verstehen.
Ja, das ist das, was ich mal meinte mit dieser Digitalkompetenz. Auch da ein PDF hinten raus zu machen, hat dann auch viel mit der Digitalkompetenz zu tun, wie man Webseiten baut, wie man das umsetzen kann. So ein PDF irgendwo hinzuhängen zum Download ist halt die allereinfachste Lösung, die häufig den Leuten einfallen. Beziehungsweise das war das Medium, was sie halt von der Übersetzungsagentur wahrscheinlich halt auch zurückbekommen haben.
Mich würden mal die Klickzahlen interessieren, wirklich.
Also ja, wahrscheinlich.
Und die Verweildauer von so einem Ding.
Wer druckt das kann man ja schon gar nicht mehr messen. Also ja, solange man das herunterlädt, ist das ja schon vorbei. Das heißt, man kann gar nicht gegenprüfen, hat die Person am Ende des Tages das auch lesen können, in welcher Geschwindigkeit, wo ist sie vielleicht verweilt, wo gab es Probleme. Dieses Feedback kann man gar nicht mehr zurückmelden.
Ja, genau.
Also wie du schon sagst, dieser Medienbruch ist eigentlich schon das Aus in dem Moment. Also sind wir vielleicht auch so schlecht ausgebildet? Ich denke gerade so dran, also mein Studium ist jetzt nicht so unfassbar lange her und ich habe viele Programmierkurse gehabt. Das Thema Inklusion, Barrierefreiheit in der Programmierung wurde von den Professoren jetzt nicht wirklich erwähnt, bis hin zu eigentlich gar nicht. Jetzt weiß ich, wir haben viele junge Menschen hier, die Mediendesign oder Media Management bei uns studieren. Ich weiß, dass es zumindest im Studium bei denen mal vorkommt, das Thema Barrierefreiheit von Webseiten und so weiter. Aber so wirklich stark ist es jetzt auch nicht verankert. Müssten wir vielleicht auch vorne in den Schulen, in den Unis anfangen?
Ja, ich denke, dass gerade da, wo ich Dinge produziere, die für mehr Menschen zur Verfügung gestellt werden als nur für mich, sollten wir das tun, sollte das verpflichtender sein. Vielleicht ähnlich wie Sicherheit. Ne? Also, dass wir, wenn wir sagen, Die Daten müssen auch sicher sein, das darf nicht vielleicht hackbar sein und so weiter und so fort. Wenn das unterrichtet wird, sollte man mit einer ehrlichen Ernsthaftigkeit auch Barrierefreiheit berücksichtigen. Und das Ganze würde ich auch nicht verpacken als, das musst du auch noch machen. Sondern ich würde es wirklich eher so verpacken, dass es eine Customer Journey ist. Und gerade sowas wie User Experience, AB-Tests, das sind so wichtige Sachen, die inzwischen jeder lernt. Und da diese eine extreme Zielgruppe, und ich weiß, dass viele Innovationen auch mit extremen Zielgruppen überhaupt erst entstehen. Also wenn ich mir, wie würde ein dreijähriges Kind diese Website benutzen? Wenn ich mit so einer Fragestellung, ein dreijähriges Kind ist eine extreme Zielgruppe, wenn ich mit so einer Fragestellung mal die Website mir anschaue, dann fallen mir ja Dinge auf. Ja, und dass Dreijährige sehr gut Dinge benutzen können, sehen wir, wenn man ihnen ein iPad in die Hand gibt.
Ja, die also, an Vierjährigen getestet wurden, ja.
Ja, nicht ohne Grund. So. Und das ist schon abgefahren, was User Experience und auch Feedback von der Software dann auch Dreijährige plötzlich machen können. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Vater, der ein bisschen bedauert hat, dass bei Apple, ja, iPod damals, der Coverflow abgeschafft wurde von Musik und so. Und ich habe gefragt, hey, wieso, warum ist das jetzt so ein Ding? Und der meinte, naja, mein dreijähriger Sohn, der konnte damals selber auswählen, was er hören möchte. Der konnte halt noch nicht lesen und hat es halt anhand der Bilder entschieden. Und das ist nicht mehr so einfach, wenn man jetzt die iPod-App auf seinem iPhone öffnet. Man muss immer viel lesen. Und deswegen gibt es die Todi-Box, auch User Interface, sie hat gar keinen Bildschirm. Also Figuren, Collectibles, die man drauflegt und plötzlich geht's los, ist aber auch eine MP3-Datei. Deswegen, User Interfaces, das ist, glaube ich, wirklich das A und O. Alexa, Siri, alles Interfaces, die ursprünglich mal für behinderte Menschen erfunden wurden übrigens. Für Menschen, die Sprachcomputer brauchten, weil sie motorisch eingeschränkt waren, um den Fernseher zu bedienen, Licht anzumachen, Türen zu öffnen. Die Ursprünge waren Sprachcomputer.
Heute wird es als tippes Feature verkauft, dass man per Sprache das Licht anmachen kann. Daran merkt ihr, wie...
Mit dem Klatschen.
Genau, Klatschen war der Beginn. Jetzt tut man es mittlerweile mit Siri, Alexa etc. dann an- oder ausmachen. Klappt mal besser, mal schlechter.
Also bei mir klappt es
verstehen.
Hey Siri, mach das Licht aus. Müsste eigentlich gehen.
Genau, also ich habe noch so eine alte Alexa zu Hause, da bin ich manchmal einfach zu weit weg vom Mikrofon, aber das passiert alles mal. Aber auch da stecken wir wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen. Aber ihr merkt, wenn ihr das hört, wie viele kleine Details es gibt. Und es gibt gar nicht nur diesen einen Grund zu sagen, hey, wie kann ich am Thema Inklusion arbeiten? Sondern es ist halt immer was mit der Customer Journey zu tun. Also ihr verbessert immer das Produkt oder euren internen Abläufe, wenn ihr euch mal damit mit beschäftigt. Ich sage ja auch mal wieder gerne, beschäftigt euch mal mit Extremen. Raul hat es jetzt auch gerade gesagt. Schaut doch einfach mal, was eine Dreijährige zum Beispiel mit dem Produkt macht. Vielleicht ein bisschen schwer, so jemanden als Kunden zu finden, aber auch vielleicht ältere Menschen einfach mal anzusprechen, zu schauen, okay, wo klicken die denn hin? Wie kommen die zurecht? Was würden die denn nachher machen, wenn dann eine PDF aufgeht und vielleicht gar kein Reader installiert ist, der das am Ende tun kann? Und ihr wisst ja auch gar nicht, was für ein Betriebssystem diese Person nutzt. Ihr könnt gar nicht voraussetzen, dass das installiert ist. Also sich damit auseinanderzusetzen, hilft, glaube ich, allen Menschen, mehr Teilhabe zu haben und auch vor allem mehr dabei zu sein. Und Technik allein löst leider nicht das Problem. Also auch KI ist nicht die vollumfängliche Lösung und auch nicht die Ausrede, dass ihr euch jetzt nicht mehr damit beschäftigen müsst.
Ich würde vielleicht noch mehr Freude machen. Wir alle kennen das doch, wenn wir irgendein Produkt benutzen, dass wir plötzlich ein Gefühl dafür entwickeln. Also wir können doch blind bestimmte Produkte benutzen, weil wir sie einfach mögen, weil sie so einfach zu bedienen sind, dass ich nicht hingucken brauche. Und wir können Produkte bei voller Konzentration benutzen und wütend werden. Sei es die Steuererklärung oder Elster oder keine Ahnung was. Ja? Und ein Bahnticket kaufen. So, ne? Oder noch schlimmer ist eigentlich Flugtickets kaufen.
Flugbuchen ist die Hölle, ja.
Wo man denkt, und überall wirst du gestresst. Kannst du jetzt hier noch Mietwagen dazu buchen und keine Ahnung was. Und warum fühlt sich das so an? Und was macht uns wütend? Oder was macht uns Freude? Ich meine, vom iPhone die Packung aufzumachen, macht einem ja Freude. Im Vergleich zu das Paket von Amazon zu öffnen. Und alles ist designed. alles hat einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Entweder weil es günstig ist oder weil es sich gut anfühlen soll. Und wir werden feststellen, wenn wir mit den Augen eines dreijährigen Kindes solche Produkte mal uns anschauen, wie viel Schmerz ganz normale Menschen damit haben können oder auch wie viel Freude. Ich bin wirklich fasziniert. Die Tonibox ist eine der genialsten Erfindungen der letzten Jahre, finde ich. Auch unter Leberbeschädigung ist ein ziemlich geniales Produkt.
Das sehr beliebt.
Arschteuer auch, Affiliatoren. Es sind Collectibles und Kinder können es nutzen. Und es ist konkurrenzlos.
Ja, und ich glaube, es ist sogar ein deutsches Produkt.
Ja, das ist ein deutsches Produkt. Also, es gibt Wettbewerber, aber die sind bei Weitem nicht so etabliert wie die Tonibox. Und ganz ehrlich, das Produkt ist so einfach. Es ist so ein einfaches Produkt, dass da noch keiner vorher auf die Idee kam. Zeigt, wie genial die Idee ist.
Ja, das zeigt aber auch, wie viele Möglichkeiten und Chancen wir eigentlich noch haben, die wir liegen lassen, wenn wir uns einfach auch mal damit beschäftigen. Und nehmt einfach mal euer Kind oder vielleicht von einem Kollegen, Kollegin das Kind und schaut mal, was ihr tun könnt. Oder versucht euch mal selber in diese Lage zu versetzen. Also wenn ihr sagt, hey, es ist vielleicht passt gerade nicht, den Kunden anzusprechen, dann setzt euch mal vor den Bildschirm und schließt mal die Augen und guckt mal, wie weit ihr mit euren internen Systemen noch kommt. Schafft ihr es euch überhaupt einzuloggen? Schafft es, den Passwortmanager zu öffnen und schafft es überhaupt, eure Arbeitszeit zu buchen?
Ja,
und wenn
genau.
Ihr schon merkt, hey, das ist eine große Herausforderung, natürlich ist das dann eine große Challenge in dem Moment, weil ihr euch natürlich nicht mit den ganzen Tastaturbefehlen etc. auskennt, aber ihr werdet sehr schnell merken, dass ihr damit dann nicht alleine seid mit dieser Herausforderung. Und dann macht mal so 5, 6, 7 Systeme auf, die ihr habt und merkt mal, wie unterschiedlich die ganzen Bedienkonzepte am Ende des Tages sind und was das bedeutet für Menschen, die dann vielleicht nicht sehen können oder nicht schreiben können, nicht hören können. Und dann habt ihr sehr schnell eine Vorstellung davon, was auf eurer Hausaufgabenliste steht und was man noch tun kann. Vielleicht zum Abschluss nochmal, lass uns nochmal so ein bisschen über die Chancen sprechen, die wir auch liegen lassen, weil wir, also Thema Fachkräftemangel zum Beispiel, zum Thema User Experience haben wir gerade schon sehr stark angesprochen. Was für Chancen lassen wir liegen, wenn wir Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung gar nicht im Recruiting betrachten? Vielleicht da nochmal so ein bisschen so deine vielleicht das Positive auch mit reinzubringen, nochmal am Ende zu sagen, hey Leute, traut euch, weil das die und die Vorteile hat.
Ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Erzählung, dass behinderte Menschen dann willkommen sind, wenn sie produktiv sind. Behinderte Menschen sollten immer willkommen sein, nicht nur dann, wenn sie der Mehrheitsgesellschaft einen Gefallen tun, nicht nur dann, wenn sie für den Arbeitgeber profitabel sind. Aber, um diese Frage zu beantworten, es gibt doppelt so viele arbeitslose AkademikerInnen mit Behinderung als arbeitslose AkademikerInnen ohne Behinderung, prozentual. Ja. Das zeigt so ein bisschen, dass da tatsächlich Potenzial auch liegt, dass sie überhaupt nicht gehoben wird, auch nicht in Erwägung gezogen wird. Ich kenne so viele Menschen mit Behinderung, die hunderte von Bewerbungen schreiben und noch nicht mal eingeladen wurden, was tatsächlich sogar ein Diskriminierungsgrund ist. Beziehungsweise diskriminierend ist und auch, wenn ich das herausfinden sollte als behinderter Bewerberin, das auch einklagen kann, dass ich mindestens eingeladen werde, weil das eben zu oft passiert, dass PersonalerInnen dann zum Beispiel lieber die Herausforderung komplett meiden, sich dem Thema mal zu widmen, anstatt es einfach mal auszuprobieren. Und dann gibt es sehr viele Vorurteile gegenüber behinderten Menschen, dass sie unkündbar seien, dass sie weniger leisten, dass sie so oft krank sind und so weiter, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Es sind einfach Gründe, die man sich sucht, um so bloß diesen Schritt nicht zu gehen als Personalerin. Und das hat oft damit zu tun, dass wir selber in unserem Alltag den Umgang mit Behinderungen nie gelernt haben. Ne, im Kindergarten nicht, in der Schule nicht. Und wie du gerade sagst, was schon in deinem Berufsleben erst weil das erste Mal Kontakt mit behinderten Menschen gehabt. Und ich würde sagen, das ist ein bisschen zu spät im Leben eines Menschen, weil immerhin jeder Zehnte unserer Gesellschaft eine Behinderung hat. Aber merkwürdigerweise nicht jeder Zehnte in seinem Freundeskreis, nicht jeder Zehnte im Arbeitsplatz oder in der Schule behindert ist. Das heißt, sie werden systematisch aussortiert in Sonderstrukturen, Förderschulen, Behindertenwohnheimen, Behindertenwerkstätten, möglichst weit weg von der Mehrheitsgesellschaft. Und dadurch lernen wir sie halt auch nicht kennen, deren Talente, deren Hobbys, deren Leidenschaften. Und die dann aber eben ausgebildet sind, die werden noch nicht mal eingeladen. Und ich glaube, das hängt zusammen. Vorteile könnten sein, eben diese andere Perspektive auf ein Produkt. Das ist tatsächlich sehr innovationsfördernd. Behinderte Menschen sind oft loyalere ArbeitnehmerInnen, eben der Jobwechsel für sie schwieriger ist als für jemand anderes. Und sie sind eben nicht öfter krank, im Gegenteil, sie sind eher weniger krank, weil sie ja eben ihren Job auch ausüben wollen. Und sie sind oft kreativer, weil sie eben gelernt haben, in ihrem Alltag mit Barrieren umzugehen, haben vielleicht auch Resilienzen entwickelt, mit Herausforderungen umzugehen, ohne gleich die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, und kommen dann oft auch auf andere Ideen. Und wenn man in so einem Kollegium arbeitet, wo es verschiedene Perspektiven gibt, da sagen viele Studien von großen Unternehmensberatungen, von Ernst & Young, McKinsey und Co., sind sie in der Regel auch resilienter, was insgesamt Herausforderungen des Unternehmens angeht, weil sie eben das Problem aus verschiedenen Perspektiven sich anschauen. Aber gleichzeitig möchte ich als behinderter Mensch nicht nur dann willkommen sein, wenn ich mehr biete als jemand ohne Behinderung.
Definitiv. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass das nicht der Grund am Ende des Tages ist. Aber ihr merkt, es gibt unfassbar viele Facetten. Was ihr aber auch merkt ist, wir machen zu wenig. Wir stehen am Anfang, wir müssen uns mehr einsetzen. Deswegen auch die Folge hier. Ich hoffe, dass wir dadurch ein paar Leute auch inspiriert haben, sich mal einfach Gedanken dazu machen und vielleicht mal kurz an die eigene Nase zu fassen, zu sagen, oh, ups, habe ich mir selber bisher noch keine Gedanken zu gemacht. Bin ich vielleicht aus Gründen bisher auch noch gar nicht mit in Berührung gekommen, dann wird es jetzt Zeit, diese Berührungspunkte auch einfach mal zu suchen und zu schauen, wie steht es in meiner eigenen Organisation? Was tun wir gerade schon? Schließen wir BewerberInnen vielleicht einfach kategorisch aus und müssten wir das mal ganz, ganz, ganz dringend ändern? Gerade in vielen öffentlichen Diensten ist es ja zum Glück schon seit Jahren gesetzlich geregelt, dass Leute, dass ja auch Stellen teilweise dann damit besetzt werden müssen und so weiter. Und da sieht es einfach schon ganz anders aus im öffentlichen Dienst oder in der Verwaltung oder auch in vielen Krankenkassen und so weiter, ist das ja auch schon gang und gäbe. Da könnt ihr auch einfach mal vielleicht nachfragen und einfach mal fragen, hey, könnt ihr uns einfach mal ein paar Tipps geben? Was habt ihr alles so gemacht? Was müssen wir beachten etc.? Es gibt sehr viele Beratungsstellen, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Es gibt sehr viele Materialien im Internet. Also Ausreden gibt es definitiv nicht, aber es gibt eine große To-Do-Liste, die ihr abarbeiten könnt, mit der ihr euch beschäftigen könnt. Vielleicht hilft ansonsten auch vom Raul noch mal ein Buch zu lesen. Ja, und da ein bisschen in das Thema einzusteigen, ihm vielleicht auch nochmal zu folgen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, jetzt müsste ich gerade lügen, Im Aufzug heißt er, glaube ich. Genau, magst du vielleicht gerade nochmal ein bisschen was dazu erzählen, worüber du so sprichst?
Im Aufzug nehme ich alle zwei Wochen Gäste mit und wir plaudern anderthalb Stunden über die Themen der Gäste, so ähnlich wie hier, nur eben, dass die Themen noch breiter sind. Also ich rede mit Prominenten über ihr Leben, ich rede mit Aktivistinnen über ihre Erfahrungen, mit Menschen, die mir so im Alltag begegnen, on und offline, die ich spannend finde, plaudere ich inzwischen seit ja auch fast 90 Folgen alle zwei Wochen.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit das ist. Von daher Chapeau, dass du bisher durchgehalten hast, schon 90 Folgen aufzunehmen. Ich werde das auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken, weil da lohnt es sich mal reinzuhören und diese ganzen Geschichten zu hören und da vielleicht auch nochmal ein bisschen Motivation zu bekommen, zu sagen, hey, tschakka, das muss ich mal anpacken, das ganze Thema, und nicht verschlafen. Weil dafür war die Folge jetzt hier gedacht, dass wir das Thema nicht verschlafen. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Was hören wir demnächst noch von dir? Kommt ein neues Buch? Gibt es einen zweiten Podcast? Du bist ja eh schon unfassbar ausgebucht und unfassbar weit unterwegs. Wir haben am Anfang über deinen YouTube-Kanal gesprochen, wo du gesagt hast, den betreust du schon gar nicht mehr. Ich glaube, du hast 1000 andere Termine und To-Dos. Aber was steht so demnächst an, wenn man dir folgt? Was kommt als nächstes? Noch ein Buch?
Ja, vielleicht noch ein, zwei Kinderbücher. Mal schauen. Aber sonst einfach die Arbeit so weitermachen.
Sehr schön. Dann verlinke ich euch alles von ihm unten in den Shownotes, da könnt ihr dem Ganzen nochmal folgen, auch nochmal ein bisschen Geschichte nachlesen und euch, wie gesagt, Inspiration holen. So Leute, und jetzt anpacken, Thema nicht verschlafen, mal ein bisschen was machen. Mich würde interessieren, tut ihr schon was? Was habt ihr jetzt aus der Folge mitgenommen? Schreibt mir doch dazu bitte mal auf LinkedIn oder einfach an modernwork@seibert.group. Den Raul könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne anschreiben, gerade wenn ihr vielleicht nochmal eine spezifische Frage habt oder Hilfe braucht. Ich glaube, der freut sich für jeden, den wir hier vielleicht auch gerade inspirieren konnten, ein paar Dinge zu verändern. Und ich hoffe, das hat die Folge hier beigetragen, auch wenn sie wieder ein bisschen länger war. Aber es ist ein wichtiges Thema und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ich hatte das schon lange geplant und ja, ich muss sagen, ich war selber ein bisschen nervös am Anfang und freue mich, dass wir diese Folge jetzt aufgenommen haben, weil das wirklich hier ganz dringend mal reingepasst oder reingehört hat. Das am Anfang, ich weiß gar nicht, ob du es live gesagt hattest, gesagt, paar 80 Folgen und dann noch gar nicht über Inklusion gesprochen. Jetzt wird es Zeit, vielleicht dauert es jetzt keine 80 Folgen mehr, bis wir das Thema vielleicht mal wieder aufmachen. Ich sage danke. Danke euch da draußen, dass ihr diese Zeit auch geopfert habt, hier zuzuhören. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne. Ansonsten findet ihr alles in den Shownotes und wir hören uns nächste Woche, wie gewohnt, wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.